Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Hallo, guten Tag. Mein Haus, meine Yacht, mein Ego. In unserem Sachbuchmagazin, da reden wir heute über Erfolg. Und ich hoffe, Sie erwarten jetzt keine Coaching-Tipps, so nach dem Motto, in 5 Schritten die Karriereleiter hoch. Weil Erfolg ist Zufall und Leistung lohnt sich nicht. Das sagt gleich mein erster Gast. Er hat ein Buch über den Mythos der Leistungsgesellschaft geschrieben und er hält den Glauben an Erfolg für Selbstbetrug. Wir reden also über Erfolg und über Misserfolg, wenn uns alles entgleitet, wenn wir unser Leben nicht mehr unter Kontrolle haben. Da geht's dann um Schokolade, Shopping, Pornos. Und mit welchen Tricks diese Branchen arbeiten und wie weit der Kontrollverlust im Einzelfall gehen kann, das ist dann das zweite Buch und das zweite Gespräch. Und wir hören noch von Menschen, die so erfolgreich sind, dass sie zu Recht von sich sagen können, die Welt verändert zu haben und von denen trotzdem kaum jemand je gehört hat. Ein Buch über Graswurzelbewegungen, über die Macht der Machtlosen. Das alles heute in der Lesart. Herzlich willkommen.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Von nichts kommt nichts. Das haben wir uns verdient und Leistung muss sich wieder lohnen. Es gibt so Sätze, die kann man eigentlich fast nur noch ironisch aussprechen. Die sind so zur Phrase verkommen. Erfolg ist nämlich mittlerweile verdächtig geworden. Kann das sein? Irgendwie so angeberisch, überheblich, nach dem Motto mein Haus, meine Yacht, mein Ego. Der Journalist Bernd Kramer, der bezeichnet Erfolg aber nicht nur als toxisch in seinem neuen Buch, sondern er erklärt Erfolg sogar zum modernen Selbstbetrug. Und das will ich genauer wissen. Hallo, Herr Kramer.
Hallo, guten Morgen.
Ja, warum ist Ihnen Erfolg suspekt?
Naja, es ist ein Thema, das immer eine Rolle spielt, aber ich glaube, immer mit einem Missverständnis behaftet ist. Insofern, als wir alle so die Erwartung haben, wenn wir etwas tun, wenn wir uns anstrengen, führt das auch zu etwas. Und ich meine, Sie haben die Phrasen ja gerade genannt, von nichts kommt nichts, man muss etwas tun und dann wird man irgendwie dafür belohnt. Das ist keine ganz irrationale Erwartung, das stimmt ja schon auch irgendwie, aber es ist halt
auch ein Missverständnis.
Ein Missverständnis, genau, weil nämlich praktisch die Belohnung haben wir letztlich nicht in der Hand. Also wir können was tun, aber dass es dann in Erfolg umgemünzt wird, ist nicht mehr unsere Aufgabe. Also Erfolg ist letztlich so eine gesellschaftliche Kategorisierung von Leistung. Das heißt, andere müssen entscheiden, ob das, was wir tun, genug ist,
das um ist mit ja, Erfolg gekrönt zu werden. Das ist ja die große Frage. Was ist eigentlich Erfolg? Das kann eine Karriere sein, das kann was weiß ich, Familie gründen sein, das kann ein aufregendes Leben sein, es kann aber auch ein ganz besonders bequemes Leben sein. Es kann sein, ein Buch geschrieben zu haben, Herr Kramer. Was ist im Sinne Ihres Buches Erfolg?
Naja, ich glaube, letztlich ist es, wenn man es ganz weit fasst, einfach eine Form von sozialer Anerkennung und die kann natürlich für alles Mögliche kommen und die kann auch in allen möglichen Währungen kommen. Also was natürlich auf der Hand liegt, wäre sowas wie Geld. Mhm. Also das heißt, wer viel arbeitet, wer leistungsfähig ist, Leistung erbringt, verdient dadurch ein gutes Einkommen, ein Vermögen, kann sich was aufbauen. Es kann aber auch einfach sowas sein. Ich weiß nicht, wenn man jetzt in den sozialen Medien schaut, sowas wie Einfluss oder Likes, die man dort bekommt, Prominenz kann ja ein Erfolg sein. Es kann auch einfach natürlich die Anerkennung im privaten Umfeld sein.
Und warum sind Sie jetzt der Meinung, dass Erfolg nicht primär was ist, was wir uns wirklich erarbeiten, sondern was eigentlich von Glück abhängt, von Zufällen?
Naja, also wie ich schon sagte, man hat es ja nur bedingt in der Hand und das ist, glaube ich, immer das, was man übersieht. Wir können etwas leisten und dann kommt dafür eine Gegenleistung, eine Belohnung, ein Erfolg. Das kommt.
Haben wir nicht in der Hand.
Haben wir nicht in der Hand, das entscheiden andere.
Also wir müssen schon was leisten.
Wir müssen
leisten,
so eine Art Vorlage liefern. Also wir können nur diese Vorlage liefern und dann passiert etwas damit, man hat Erfolg oder halt nicht. Und da können dann ganz viele andere Faktoren natürlich eine Rolle spielen. Zum Beispiel eben Glück, zum Beispiel, dass man die richtigen Leute kennt, dass man den richtigen Leuten auffällt, dass man irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Dass wir
einen richtigen Algorithmus haben. Sie nennen ausgerechnet Billie Eilish, ja, globaler musikalischer Superstar, als Zufallsprodukt.
Ich weiß nicht, ob ich
jetzt
wirklich...
Spitzt sich zu, ne?
Es ist ja, natürlich ist es zugespitzt. Also sie hat bestimmt Verdienste und sie ist ja jetzt auch irgendwie eigentlich ein ganz sympathisches Beispiel so aus der Popkultur. Da gibt es ja andere, ich weiß nicht, wenn wir über irgendwie die
jetzt
Tabulen
aufpassen,
wen reden,
sie alles auf sich gegen sich aufbringen.
Aber nein, aber irgendwie, ja, es gibt da sehr viel trashigere Art von Musik. So, aber trotzdem fand ich das Beispiel total eindrücklich, weil sie natürlich irgendwie aus dem Nichts und wie man so schön sagt, über Nacht zum Star wurde.
Mit 13,
einfach indem sie einen Song bei SoundCloud, praktisch eine Plattform, auf der Musik hochgeladen wird und auf der man Musik finden kann, da hat sie einen Song hochgeladen für ihren Tanzlehrer, eigentlich so schildert sie das. Einfach, weil es der einfachste Weg war, das zu teilen und zugänglich zu machen. Und dann haben das plötzlich über Nacht Tausende, Abertausende Menschen gehört, gefunden, weiterempfohlen und ja, es setzte sich dann so eine virale Lawine in Gang, die sie dann letztlich zum Weltstar gemacht hat.
Da kann man nicht sagen, Glück, super, ist toll, kann man sich mit freuen, Das wirft aber schon auch so die Frage nach Gerechtigkeit auf, insbesondere wenn es jetzt nicht einfach nur darum geht, wer irgendwie zum Musiksuperstar wird, weil das die wenigsten schaffen, ist klar. Aber wenn wir sagen, das gilt eigentlich grundsätzlich für Erfolg, das ist ganz gemein.
Total. Also das ist in diesen Unterhaltungsmärkten, Kulturmärkten natürlich ein total verbreitetes Phänomen. Also man spricht dann in den Wirtschaftswissenschaften von Winner-Takes-All-Konstellationen oder Märkten. Das heißt, einige wenige ganz an der Spitze vereinen so den Großteil der Aufmerksamkeit auf sich. Ich glaube allerdings, dass es tatsächlich auch weit darüber hinaus um sich greift, dieses Muster.
Ganz normale Beruf zum Beispiel.
Ja, auch die können, also Karrieren können heutzutage auch im kleineren Maßstab sozusagen virale Phänomene sein, wenn man so möchte. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass uns ja so die klaren Leistungskriterien abhanden kommen. Einfach dadurch, dass wir vielleicht nicht mehr so im Industriekapitalismus leben, wo die Stechuhr und das Fließband
Stückzahlen
den Takt vorgeben, sondern in Berufen, wo die Kriterien, was eigentlich jetzt anerkennungswürdig ist oder nicht mehr so klar sind. Also natürlich gibt es da auch Vermessungen, es wird irgendwie sehr viel quantifiziert, aber trotzdem ist es irgendwie meinem Gefühl nach unklarer, diffuser, interpretationsoffener, interpretierbarer geworden, was eine Leistung ist, die jemand erbringt, die erfolgswürdig ist.
Und Erfolg sorgt auch für weiteren Erfolg. Sie haben das schöne Kapitel, dass Menschen mit Erfolg abheben, selbst wenn sie bodenständig bleiben. Damit ist ja gemeint, Erfolg verpasst uns Rückenwind. Unsere nächste, selbst wenn es eine Schnapsidee ist, die Leute wollen bei unserem nächsten Erfolg dabei sein und unterstützen uns. Ist das so?
Ja, ich glaube schon. Also das ist so das typische Matthäus-Phänomen. Wer hat, dem wird gegeben. Und man hängt sich immer natürlich an die Erfolgreichen ran. Da kann jeder sich selbst beobachten. Man will sich lieber mit erfolgreichen Menschen umgeben als mit den Verlierern, den Erfolglosen. Da ist dann auch immer so das Gefühl, das ist möglicherweise ansteckend. Wir wissen ja irgendwie nicht genau, woher der Erfolg kommt. Und wenn wir dann mit weniger erfolgreichen Menschen zu tun haben, wer weiß, nicht, dass es auf mich dann auch zurückfällt.
Und das tut es ja auch, ne? Also genauso wie Erfolg Rückenwind gibt, sorgt ja wahrscheinlich auch der eine Misserfolg dafür, dass ich die nächsten
genau,
habe.
Genau, ich glaube, das könnte genauso eine Spirale sein. Also man sagt dann immer, dass Scheitern ist eine Chance, auch so ein Satz, den man gerne hört in so einer Startup-Kultur.
Ein Satz, den man sich leisten können muss, ne?
Ein Satz, den man sich leisten können muss, genau. Denn wenn man mal genau hinschaut, sind die Scheiternserfahrungen, die da angeführt werden, immer nur Scheitern auf relativ hohem Niveau. Man hat sich irgendwie berappelt. Anders geht's ja auch gar nicht, sonst könnte man hinter diesen Satz nicht sagen, dass man aus dem Scheitern gelernt hat oder aus dem Scheitern eine Chance für sich gemacht hat. Das richtige Scheitern kriegt man eigentlich nicht so richtig zu Gesicht. Das ist ja etwas, was schambehaftet ist und was man verdeckt. Was man höchstens zu Gesicht bekommt, ist ja so ein Kokettieren mit Scheitern, was dann so präsentiert wird als Emanzipation von diesem Leistungsdenken. Aber letztlich ist es das, glaube ich, nicht.
Das ist ja auch eigentlich eine ziemlich gemeine Sache, weil wenn wir erkennen, dass Erfolg sehr viel von Zufällen und Glück abhängt und damit ja auch Misserfolg sehr viel von Zufällen und eben Pech abhängt, das könnte ja eigentlich was sehr Erleichterndes sein für Menschen, die eben gerade Pech haben und Misserfolg haben. Warum ist das trotzdem so demütigend? Warum fühlt sich Misserfolg so persönlich an?
Das könnte es sein. Und es ist es, glaube ich, also man kann das natürlich auch jetzt sagen und mein Buch so lesen, dass es natürlich der Versuch ist, irgendwie gelassener damit umzugehen, mit diesen Wechselfällen, denen wir alle sozusagen ausgeliefert sind und denen wir heute vielleicht mehr ausgeliefert sind als früher. Ich glaube, ein Stück weit kann das tatsächlich auch so sein, dass dadurch, dass man sich das bewusst macht, dass man bestimmte Dinge nicht in der Hand hat, man gelassener wird. Aber ich glaube, letztlich kommt man da nicht so raus. Also es gibt sehr viel Forschung in der Psychologie dazu, dass wir eigentlich davon ausgehen wollen, dass die Welt irgendwie gerecht ist. Also sie ist natürlich nicht wirklich gerecht. Es gibt immer wieder Ungerechtigkeiten, aber so im Großen und Ganzen sollte es schon irgendwie stimmig sein und sollte so jeder das bekommen, was er verdient. Das ist so ein ganz fester Gedanke, den man auch gar nicht wirklich abschütteln kann und der zu so Deutung führt, dass natürlich, selbst wenn man es eigentlich besser weiß, jemand, der Pech hat, dass man dann irgendwie so überlegt, hat er vielleicht doch irgendwas falsch gemacht? Ist da vielleicht doch irgendein Anhaltspunkt, warum er es verdient hat? Also man versucht dann so ein bisschen in so ein Victim-Blaming zu kommen. Und das Interessante ist, dass natürlich auch die Menschen, die selbst Opfer sozusagen sind von Umständen, von Pech und so weiter, da selbst mit einstimmen, dass sie selbst sozusagen sagen, ich habe mir dieses Unglück irgendwie auch verdient, bin vielleicht irgendwie schuld daran.
Umgekehrt gilt das ja auch. Menschen, die sehr erfolgreich sind, selbst wenn sie die besten Startchancen haben, was weiß ich, fettes Erbe im Genick, oder es gibt ja auch diese Tests mit diesem berühmten Monopoly-Spiel, wo die Leute einfach sehr unterschiedlich viel Startgeld bekommen haben und selbst die, die irgendwie mit dem zigfachen gestartet sind, sind am Ende der Spielrunde der Meinung, sie hätten sich das selber erarbeitet. Kann man jetzt drüber lächeln? Das hat ja aber auch eine politische Komponente. Sie nennen Zahlen in ihrem Buch und sagen, wenn wir in einer Zeit leben, in der die Ungleichheit immer mehr zunimmt, dann kann man eigentlich immer schlechter ernsthaft behaupten, Leistung würde belohnt.
Und zu einem gewissen Punkt wird es sehr fragwürdig. Also klar, wenn man jetzt über Millionen oder Milliarden Vermögen denkt, die einzelne Menschen auch in Deutschland haben, da kann man, glaube ich, unmöglich davon ausgehen, dass es verdient ist. Und Erbe ist natürlich definitiv nicht verdient.
Und trotzdem in derselben Zeit, in der in Deutschland die Ungleichheit zunimmt, seit den 80ern bis heute, nimmt die, in Umfragen zitieren Sie, die Zustimmung zu der Aussage, Leistung wird belohnt, die nimmt auch zu. Also mehr Menschen sind heute der Überzeugung, Erfolg ist eigene Leistung, als noch in den 80ern. Wie erklären Sie sich, dass diese Idee so derartig hartnäckig und wirkmächtig ist?
Ja, das ist total paradox. Also das heißt, das findet man in der Soziologie, dass Gesellschaften, wo die Ungleichheit groß ist, auch Gesellschaften sind, wo die Menschen denken, Leistung führt zu sozialem Status. Durch Leistung kann man sich seinen Platz in der Gesellschaft verdienen. Und auch über die Zeit hinweg betrachtet, wenn die Ungleichheit größer wird, nimmt diese Idee, diese Vorstellung, wir lebten in einer Meritokratie, also in einer Leistungsgesellschaft, wenn man so möchte, sogar noch zu.
Ist das dieser Hoffnungsschimmer, der da drin steckt? Ich kann es irgendwie doch schaffen, wenn ich mich nur anstrenge?
Ja, vielleicht. Ich glaube, es ist natürlich auch so ein bisschen, was ich schon sagte, man möchte nicht in einer ungerechten Welt leben. Und wenn die Welt halt so ist, wie sie ist, muss man irgendwie davon ausgehen, dass es verdient ist. Weil sonst hätten wir ein riesiges Problem mit diesen Ungleichheiten, die wir sehen. Also da müsste man ja auf die Barrikaden gehen und dagegen protestieren. Interessanterweise passiert das ja nicht. Es wird gegen viel protestiert, es gibt viel politischen Unmut, aber eigentlich dagegen relativ wenig. Das ist eine Erklärung. Eine andere ist so die paradoxe Beobachtung, dass mehr Ungleichheit dazu führt, dass man weniger Ungleichheit sieht, interessanterweise. Also das heißt, wenn die Reichen reicher werden, die Armen ärmer werden, leben sie auch immer mehr in verschiedenen Welten,
in Städten, genau, in Schulen.
Genau, also die Lebenswelten sind segregierter, genau. Was dann dazu führt, dass man so innerhalb der Lebenswelt den Eindruck hat, es ist relativ gleich hier. Und die Anstrengungen, die man hier erbringt, fruchten in diesem Rahmen, in dem man sich bewegt. Und das dann natürlich auf die Gesamtgesellschaft überträgt, obwohl eigentlich, wenn man mal wirklich von der Vogelperspektive drauf gucken würde, das nicht so ist und nicht so sein kann.
Und so kann man sich dann auch als Spitzenpolitiker mit Privatjet für Mittelschicht halten.
Ja, das, ja, genau.
Sie haben jetzt gerade gesagt, es wird erstaunlicherweise nicht so richtig dagegen auf die Barrikaden gegangen. Es gibt ja schon eine gewisse Form des Protests gegen diese Idee der Leistungsgesellschaft, aber die ist quasi so eine Art Privatisierung dieser Idee. Nämlich jüngere Generationen, denen die Alten jetzt vorwerfen, ihr wisst ja überhaupt nicht mehr, was Arbeit ist, die eben beim Vorstellungsgespräch als erstes mal nach den Urlaubstagen fragen etc., um mir das jetzt mal so ganz klischeehaft zu überziehen. Aber haben vielleicht die einfach nur kapiert, sie wären für die Leistung eh nicht mit Erfolg belohnt? Also warum leisten?
Ja, das wäre eine Erklärung dafür. Ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht so unbedingt so ist, wie es halt immer dargestellt wird, dass es so ein Zerrbild ist, dass die Gen Z, die Generation Z jetzt hingeht und sagt, ich möchte eigentlich gar nicht so viel arbeiten, ich möchte eine 4-Tage-Woche, meinetwegen auch eine 3-Tage-Woche, das reicht mir.
Leistung muss ich wieder schonen, schreiben Sie.
Ja, genau. Und Quiet Quitting, das sind ja lauter so Schlagwörter, so Zeitgeistwörter, denen man jetzt immer wieder begegnet.
Und Quiet Quitting ist eine ziemliche Unverschämtheit, weil da geht es einfach um Leute, die so viel arbeiten, wie in ihrem Vertrag drinsteht. Ne?
Genau, wenn man es so definiert, ist es das. Aber ich glaube, dass das tatsächlich halt gar nicht der Fall ist. Also wenn man sich jetzt auch Umfragen unter Jüngeren anguckt, ist es durchaus so, dass die schon gewisse Karriereambitionen haben. Ich glaube, das ist halt mehr so eine Sehnsucht, die in diesen Debatten zum Ausdruck kommt, nämlich so das Gefühl, das Verhältnis von Leistung und Gegenleistung im Arbeitsleben ist nicht mehr richtig stimmig und irgendwie muss man da einen Ausweg draus finden. Interessanterweise wird er dann doch de facto gar nicht so eingeschlagen oder ist gar nicht so häufig eingeschlagen, wie man denkt. Also irgendwie haben wir es dann doch drin, dass man denkt, naja, ich streng mich halt an, weil irgendwie verschafft mir das ja auch so ein Selbstwirksamkeitsgefühl, eine Identität, selbst wenn man eigentlich besser wissen könnte, dass es nicht unbedingt sich immer auszahlt. Und wenn Christian Lindner sagt, die Arbeitsmoral der Deutschen hat nachgelassen und man muss jetzt mal wieder Anreize setzen, dass die Leute wieder ordentlich ranklotzen, da schwingt ja immer sowas mit, dass es halt tatsächlich so eine mangelnde Leistungsbereitschaft gibt. Und ich glaube, also es wäre gar nicht verwunderlich, wenn es eine mangelnde Leistungsbereitschaft gäbe. Aber das Merkwürdige ist eigentlich irgendwie, wie wenig das so ist, wie es beklagt wird.
Das heißt, das ist eine ziemlich festgefahrene Situation eigentlich, in der wir, selbst wenn wir merken, dass Leistung und Erfolg nicht zusammenhängen, irgendwie trotzdem immer noch an diesem Gedanken festhalten. Jetzt, um zum Schluss zu kommen, ich bin gespannt, ob Sie mit Ihrem Buch den Nobelpreis kriegen. Haben Sie eine Idee, wie wir Erfolg gerechter, besser, gleichmäßiger verteilen
können? Naja, ich stochere da ja auch im Nebel, wenn man das letzte Kapitel liest. Ich habe da bis dann auf so ein Gedankenexperiment mich mal eingelassen, wie es denn wäre, wenn man wirklich alles auslosen würde. Jede Stellung, die es gibt, jede Position, jeden Beruf, alles auslosen. Meinetwegen auch alle paar Tage neu oder alle paar Wochen. Ein bisschen Freude sollen die Leute haben an ihren Erfolgen, die sie da bekommen. Aber ich glaube, irgendwie, das wäre schon eine Vorstellung, die uns nicht behagt. Irgendwie. Also
es fühlt sich dann auch nicht mehr nach Erfolg an, ne?
Ja, beziehungsweise man neigt ja dazu, das sich dann doch irgendwie selbst auf die Fahnen zu schreiben, dass man, selbst wenn man im Lotto gewonnen hat, sich das irgendwie verdient hat. Aber ja, die Vorstellung ist verbunden natürlich auch mit einer Ohnmachtsvorstellung. Man hat dann nicht mehr selbst in der Hand, was man macht in seinem Leben. Das heißt, eigentlich ist das keine Alternative. Ich glaube, die einzige Antwort ist, die Ungleichheiten zu begrenzen. Dass es nicht so beißend ist, warum jetzt der eine so viel mehr hat als der andere.
Erfolg ein moderner Selbstbetrug von der Entzauberung der Leistungsgesellschaft. So heißt dieser Essay, der kostet 18 Euro. Geschrieben hat ihn Bernd Kramer, der ist bei mir zu Gast. Dankeschön.
Danke.
Die Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Da geht es heute um Erfolg, um die Ambivalenz von Erfolg. Und jetzt geht es darum, was eigentlich passiert, wenn wir gar nichts mehr so richtig auf die Reihe kriegen, wenn wir unser Leben nicht mehr im Griff haben, weil wir auf so kleine Glücksmomente hereinfallen, auf Belohnungsreize, auf Köder, die da jemand für uns ausgelegt hat.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Was haben Likes, Shopping, Pornos und Schokolade gemein? Sie verschaffen ziemlich vielen Menschen Instant-Glücksmomente, aber sie können auch süchtig machen. Die Psychotherapeutin und Neurologin Heike Melzer, die trifft in ihrer Praxis Menschen, die die Kontrolle darüber verloren haben, und sie hat ein Buch darüber geschrieben. Versteckte Köder, die Macht der Belohnungsreize und wie wir uns davon befreien. Guten Tag, Frau Melzer, grüße Sie.
Ja, guten Tag. Grüße Sie auch.
In Ihrem Buch, da bemühen Sie eine Angelmetapher, wie Ihr Vater nämlich schöne glitzernde Köder gebastelt hat und dass dann die Fische, die da gierig und reflexhaft angebissen haben, danach eben nicht mit vollem Magen im kühlen Wasser geschwommen sind, sondern in der Fischsuppe auf dem Herd. Was sind denn auf uns Menschen übertragen typische Köder, bei denen wir anbeißen?
Ja, das sind erstmal Belohnungsreize, die uns allgegenwärtig umgeben. Sie haben es ja gerade schon erwähnt, das kann die neue Schokolade sein, die auf der Sonderauslagefläche liegt. Das kann ein neuer Post und Like sein in sozialen Medien. Pornografie natürlich. Als Sexualtherapeutin sehe ich da die Kollateralschäden sehr häufig in meiner Praxis. Aber auch im Bereich Gaming, das nächste Spiellevel und dieses Erfolgserlebnis, positive Attribute, die einem zugeschrieben werden im Gießkannenformat. Also das ist sehr, sehr vielfältig. Bewegen uns im Prinzip in so einem All-Inclusive-Buffet der Belohnungsreize, kommen aber archaisch doch aus einer Zeit des Mangels. Und unser Belohnungssystem im Gehirn kommt da so an seine Grenzen und wir sehen neue Erkrankungsfelder, die auch ich in meiner Praxis tagtäglich sehe.
Bei Ihnen ganz persönlich, das sind Gelee-Bananen. Mhm. Was macht die so unwiderstehlich?
Naja, Gelee-Bananen, wenn Sie sich das anschauen, was da drin ist, da ist nur Schrott drin. Und in meiner Kindheit gab es halt so einen kleinen Tante-Emma-Laden bei uns und da war immer in dieser Wundertüte eine Gelee-Banane, die habe ich dann als Kind gefeiert und trangiert und die Schokolade erstmal abgeknabbert. Und wenn ich jetzt Gelee-Bananen kaufe und auch mir vornehme, die wirklich eine für die andere immer pro Tag zu essen, ist ja am Abend leer, also kaufe ich die gar nicht mehr, weil das ist auch das so ein super normativer Stimulus. Also es sind Aromenkonzentrate drin, das ist Kristallzucker, Gelee, alles was wir nicht essen wollen, subsumiert sich in einer Gelee-Banane.
Egal, ob das jetzt Gelee-Bananen sind oder Chips oder egal was, wir kennen das wahrscheinlich alle bei so Essen, bei dem wir ahnen und wissen, eigentlich sollten wir das nicht essen, wie wir uns dann selber beobachten können, wie quasi die Hand da automatisch immer wieder hingreift, bis die Tüte leer ist. Warum tun wir das?
Ja, wir werden erstmal angelockt von diesen Reizen, die unseren Vorfahren geholfen haben zu überleben. Nämlich, das waren die Vorratskammern voll haben und die dann wirklich auch mal in dem Roulette der Evolution zum Zuge kamen und Sexualität hatten und sich dann auch fortpflanzen konnten. Aber wenn wir uns von diesen Belohnungsreizen immer wieder zu denen hinbewegen und die werden halt immer stärker und sind immer häufiger vorhanden, dann führt das über das Stadium der Wiederholung eben dazu, dass sich Seilschaften in unserem Gehirn ausbilden. Sie laufen im Unbewussten ab und wir haben dann auch ein Stadium der Toleranzentwicklung. Also wir gewöhnen uns auch ein Stück weit an diese neuen, stärkeren Reize und verrohen dadurch. Also unser Geschmacksempfinden verändert sich. Und im Stadium der Desensibilisierung ist das dann halt auch nicht mehr so angenehm. Wir essen einfach weiter, obwohl wir eigentlich genau wissen, dass wir jetzt satt sind und dass es uns nicht mehr gut tut. Wir können nicht aufhören, wir können nicht stoppen. Das ist auch in der Pornografie so, aber das ist auch beim Gaming so. Es kann auch im Bereich des Scrollen beim sozialen Medien oder im Shopping-Bereich sein, dass ich also wirklich immer auf eBay Kleinanzeigen oder in irgendwelchen Portalen wieder nach neuen Sachen gucke und der Kleiderschrank quillt einfach schon über.
Das heißt, gehen Sie so weit zu sagen, wir degenerieren da quasi wirklich zu so einem Fisch, der nicht mehr nachdenken, analysieren kann, sondern einfach zuschnappt reflexhaft?
Also wir Menschen haben nicht die klassischen Schlüsselreize wie bei den Tieren. Diese Reize sind etwas komplexer, aber die großen Unternehmen bedienen diese Reize hervorragend. Wir kennen das vielleicht aus dem Bereich der sozialen Medien, dass customized Inhalte, die Köder werden, also dass sie uns schmecken, genau so geformt und die Inhalte wiederholen sich dann nach unserem Analyseverhalten, dass wir dann die passenden Köder immer wieder hingehängt bekommen und dass wir einfach unsere Lebenszeit verlieren, unser Geld verlieren, unsere Gesundheit, unsere Ansprechbarkeit. Und es gibt immer mehr Menschen, die an diesen Ködern hängen bleiben und die wirklich ernstzunehmende Stoffwechselstörungen im Gehirn dann auch entwickeln, die medikamentös oder eben auch therapeutisch angegangen werden müssen, um die wieder von diesem Haken loszubekommen.
Es ist jetzt schon deutlich geworden, dass Sie das in Ihrem Buch beschreiben an völlig unterschiedlichen Dingen. Eben Shoppen, Pornos, Glücksspiel, Gaming, soziale Medien. Auf den ersten Blick hat das nicht so richtig viel miteinander gemein. Warum gehört das trotzdem zusammen?
Weil alle diese Dinge uns belohnen. Unsere Vorfahren hatten insbesondere Belohnung über Ernährung, weil das war Key, um dann den Winter und die Hungerzeiten zu überstehen. Aber Sexualität war eine ganz, ganz seltene Ressource. Da braucht man gar nicht so weit in den Generationen zurückgehen. Da konnte man sich die Sexualpartner noch an der Hand ablesen. Und unterhalten hat man sich am Nachmittag oder Spieleabende hat man gemacht. Und irgendwann hatte einer nicht mehr Lust und einer wollte ins Bett gehen und konnte man nicht mehr weiterspielen. Diese Reize werden halt immer stärker und sind ubiquitär vorhanden. Und das führt natürlich schon dazu, dass wir irgendwo auch reflexartig, wenn wir nämlich immer wieder zu diesem Belohnungsreiz greifen, dann tatsächlich auch an dem hängen bleiben. Bei Frauen sind es eher soziale Medien, Shopping. Bei Männern ist es auf jeden Fall die Pornografie. Essen, glaube ich, betrifft uns alle.
Ist das wirklich so klischeehaft auf die Geschlechter aufgeteilt?
Naja, also man kann das nicht hundertprozentig sagen, aber bei der Sexualität, bei der Pornografie würde ich sagen, 9 von 10 Personen, die meine Hilfe aufsuchen, sind männlich. Beim Shopping gibt es sicherlich auch Männer oder im Social-Media-Bereich, aber das ist doch eher die Domäne, die auf der weiblichen Seite liegt. Gaming hat eine gewisse männliche Dominanz. Aber wo auch immer man zugänglich ist, für welche Reize, das muss jeder vielleicht auch für sich mal durchspielen, ne? Und jeder, der vielleicht einen Sohn oder eine Tochter hat, die vom Smartphone kleben bleibt oder vor irgendwelchen Spielewelten und eigentlich nicht mehr der Schule richtig folgen kann oder das Studium nicht mehr fertig kriegt, der weiß, wovon ich spreche. Aber es betrifft natürlich nicht nur die Jugend, sondern eben auch uns Erwachsene bis ins hohe Alter.
Tatsächlich, die ganzen Eltern, die klagen, dass die Kinder zu viel vorm Computer hängen, hängen in der Regel selber genauso viel am Handy.
Ja, genau.
Sie haben jetzt vorhin schon gesagt, beziehungsweise nee, ich würde andersrum sagen, vieles davon ist doch eigentlich eine feine Sache, dass wir das endlich besser verfügbar haben. Essen, dass Sexualität freier ist und so weiter. Das ist ja schön. Sie haben vorhin gesagt, schwierig wird es bei Gewöhnung, Abstumpfung. Im Buch lese ich auch davon, wenn wir das so in so einem repetitiven Verhalten so immer wieder machen, fast schon zwanghaft. Was sind so Warnzeichen, wo Sie sagen, da muss man jetzt doch aufpassen, das ist jetzt nicht einfach nur Befreiung und Lust?
Also da gibt es die sogenannte Safe-Regel. Also wenn ich das heimlich mache, wenn ich zum Beispiel beim Essen nicht das leckere Tiramisu für alle auf den Tisch stelle, sondern mir schon mal die 300-Gramm-Packung vom Aldi vorab heimlich reinziehe und dann darüber klage, dass ich nicht abnehme. Oder wenn ich auch in der Partnerschaft, kann man ja auch über Pornografie ganz offen reden, aber wenn ich dann immer, wenn der Partner mir den Rücken oder die Partnerin mir den Rücken zukehrt, dann konsumartig in dieser Pornowelt versacke. Also dieses Secret, das steht für das S. A heißt, wenn ich mir schade und ich merke schon, noch mehr Schuhe machen mich nicht glücklich, noch mehr Schokolade macht mich nicht glücklich und die Pornos führen eigentlich genau da hinweg, wo ich eigentlich hin möchte, zu einer Partnerschaft vielleicht. Oder andere immer wieder ausnutze, was anderes vorgaukel, um an Sex zu kommen und dann abtauche und dann auch andere sehr verletze in ihrer psychologischen Struktur. Und das F steht für Feeling, also wenn ich das nutze, um von schlechten Gefühlen wegzukommen, also ich bin einsam, da gibt es ja die Schokolade, da gibt es ja die Pornografie, ich bin wütend, traurig oder ich habe auch nur Langeweile und ich gehe immer wieder in diesen Schleifen, immer wieder repetitiv wieder in Social Media, immer wieder da rein, dann ist das sicherlich etwas Kritisches. Dann sollte man das Ursprungsproblem in Angriff nehmen und nicht einfach immer nur ein Pflaster über die Wunde kleben.
Das E fehlt uns noch, ne?
Das E fehlt uns noch. MT heißt im Prinzip ohne persönliche Kontakte, zum Beispiel in der Sexualität, dass ich gar nicht mehr in Emotionen investiere, sondern nur noch auf der triebhaften Seite mich aufhalte.
Wir ahnen jetzt natürlich, wenn ich so langsam in so eine Rutschbahn gerate und merke, ich mache da Dinge, von denen ich weiß, ich tue sie zu viel, ich tue sie immer mehr. Wir ahnen natürlich alle, in der Theorie ist die Lösung ganz einfach. Ich muss disziplinierter sein und muss mich mehr zusammenreißen. In der Praxis hilft das nicht so richtig viel. In Ihrer Praxis, wenn Sie da auf Menschen treffen, wie trainieren Sie das mit denen?
Also ich glaube, ganz wichtig ist das Wissen. Und deswegen habe ich dieses Wissen geteilt, was ich aus über 20 Jahren Praxiserfahrung habe. Dass man einfach weiß, wie ist dieses Gehirn aufgebaut? Was passiert da mit den Neurotransmittern? Genauso wie beim Essen ist es auch hilfreich zu verstehen, was gibt es für Zuckersorten? Wie entsteht überhaupt Diabetes mellitus Typ 2 zum Beispiel? Und sich mit solchen neuen Erkrankungen, die auch von vielen Therapeuten leider noch nicht so richtig verstanden werden, intensiv auseinanderzusetzen. Also Psychoedukation. Dann sollte man sein eigenes Verhalten, gerade da, wo es unbewusst ist, da sollte man sich genauestens auskennen, was sind meine externen und internen Trigger,
worauf die Auslöser. Falle ich immer rein?
Ja, wo falle ich immer wieder rein?
Und da Tagebuch führen, ne?
Schreiben ja, Sie zum vor. Beispiel so ein Anti-Autopilot-Tagebuch, also dass man sich auch jeden Tag wieder neu mit seinen Zielen konfrontiert, nicht weg von etwas, sondern hinzu. Das funktioniert wesentlich besser.
Und eins hat mich überrascht, viel schlafen.
Ja, schlafen ist natürlich key. Wenn Sie im Hochstatus aufwachen, dann haben Sie ausgesprochen viel PS im Frontalhirn und dann können Sie natürlich Ihre Ziele besser verfolgen, als wenn Sie nachts bis um 2 oder 3 eventuell im Gaming vorm Laptop sitzen oder vorm Monitor sitzen. Also schlafen ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Geschichte, aber eben auch gesund ernähren. Also wirklich im Sinne von auch diesen supernormativen Stimuli der Nahrungsmittelindustrie nicht auf den Leim geben, weil man auch mittlerweile weiß, wo sie drin sind und das dann eben auch vermeiden. Sich mit anderen zusammentun. Es gibt Selbsthilfegruppen, je nachdem, um welche Thematik es geht. Ich arbeite mit den Klienten hypnotherapeutisch. Da kommt man sehr viel schneller ans Unbewusste und kann dort eben an den richtigen Stellschrauben drehen, muss man immer gucken, was gibt's aus dem Werkzeugkasten der Verhaltenstherapie, wie kann ich einen Gedankenstopp auch machen, wie kann ich dysfunktionalen Gedanken, wie kann ich die umändern in funktionale Gedanken, die mich stärken. All solche Sachen sind dann Inhalt von den Gesprächen.
Das Buch ist aus therapeutischer Sicht geschrieben, klar, das ist Ihr Job. Ich habe mich allerdings auch gefragt, wenn wir von so versteckten Ködern ausgehen, die werden natürlich von jemandem ausgelegt. Hinter vielen dieser Dinge leben ganze Industrien davon, dass sie uns zu einem maßlosen und unkontrollierten Verhalten hinführen. Beim Glücksspiel gibt's ja gesetzliche Regulation. Bräuchte es die am Ende auch für Social Media, für Pornos und für Gelee-Bananen?
Ja, das ist sehr schwierig. Bei der Pornoindustrie habe ich da jetzt schon mit dem Jugendschutz einige Diskussionen auch geführt. Die Inhalte werden ja weltweit eingeschleust und wir nehmen gerade richtig Fahrt auf über die künstliche Intelligenz. Also wir können uns jetzt noch gar nicht vorstellen, was das noch für Veränderungen herbeiführen wird. Und wir brauchen sicherlich solche Verkehrsregeln, wie wir im analogen Bereich haben, auch für den digitalen Bereich. Und da hinken wir an vielen Stellen noch weit hinterher.
Heike Melzer sagt das. Sie hat geschrieben, das Buch Versteckte Köder, die Macht der Belohnungsreize und wie wir uns davon befreien. Das ist im Karl-Hanser-Verlag erschienen und kostet 22 Euro. Und Heike Melzer, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön auch.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Heute mit Büchern über Erfolg und Misserfolg. Und die Frage nach dem Sinn, also die nach dem Zweck, wozu das alles, die ist ja sehr alt und sehr grundsätzlich. Vielleicht ist sie auch zu grundsätzlich, denn dieses Suchen nach Erfolg mag unser Leben auf den ersten Blick mit Sinn erfüllen. Vielleicht sorgt sie am Ende aber vor allem für Leid. Der Philosoph Michael Hampe hat das neulich so ausgedrückt.
Ich habe in meinem Leben erfahren, dass ich durch alle möglichen sozialen Empfehlungen und Beurteilungen in solche Zweckgassen getrieben worden bin und dass auch beispielsweise mein Vater in solche Zweckgassen getrieben worden ist und dass es für ihn am Lebensende unglaublich mühevoll war, aus denen herauszukommen. Dass also beispielsweise die Bewertung am Ende des Lebens, ob man auch die Zwecke, die man sich selbst vorgenommen hat oder die andere von einem erwartet haben, erfüllt hat, das Leid, das sowieso eintritt, wenn man sterben muss, noch auf erhebliche Weise verschärft.
Michael Hampe hat unter anderem zu diesem Gedanken ein Buch geschrieben. Wozu? Eine Philosophie der Zwecklosigkeit, so heißt es. Das Gespräch mit Michael Hampe, das hören Sie kostenlos in der DLF-Audiothek-App. Und sein Buch bekommen Sie für 25 Euro bei Hansa.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Unser Sachbuchmagazin. Und heute reden wir über Erfolg. Jetzt über Menschen, die extrem erfolgreich waren, die die Welt verändert haben.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wem verdanken wir die Abschaffung der Sklaverei? Wem das Ende des Feudalsystems? Wem die Emanzipation der Frauen, zumindest soweit sie ist? Wir kennen da die großen Namen, aber wer hat da im Verborgenen sehr erfolgreich die Welt verändert? Das waren oft einfache Menschen, ohne große formale Macht, ohne wichtige Positionen. Aber die haben mit ungewöhnlichen Aktionen und sozialem Engagement von unten Großes bewirkt. Über genau solche Menschen hat Lowell Zwecker in seinem Buch »Die Macht der Machtlosen« geschrieben. Und er regt dazu an, ihre erfolgreichen Strategien damals auch für Herausforderungen heute zu nutzen. Ralf Gerstenberg hat diese Geschichte von unten gelesen.
»Denn man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht«, heißt es in der Dreigroschenoper. Oft waren es jedoch keine Lichtgestalten, sondern sogenannte einfache Menschen, die durch ihr politisches, soziales oder kulturelles Engagement gesellschaftliche Fortschritte angestoßen und tiefgreifende Veränderungen initiiert haben, meint Lowell Zwecker. Was ist zum Beispiel mit Benjamin Lay und dem Abolitionismus, also der Abschaffung der Sklaverei? Lay dürfte als erster Aktivist der Antisklavereibewegung gelten, schreibt Zwecker. Vielleicht sei er sogar der erste Aktivist im heutigen Sinne gewesen.
Mit seinen Mitteln stemmte er sich gegen die, zumindest mit Blick auf die Opferzahlen sowie die geografische und zeitliche Ausdehnung, größte Alltagsbarbarei der Menschheitsgeschichte. Er und ein paar andere Abolitionisten begannen im Kleinen. Nachdem sie über Jahre und Jahrzehnte Netzwerke geknüpft hatten, ließen sie schließlich Politiker für ihre Sache gewinnen. 1780 sollte Pennsylvania, Lays Heimatstaat, als wohl erster der Welt die Sklaverei abschaffen.
Benjamin Lay, Obstbauer und Ziegenhirte, entdeckte die Empathie als überzeugendes Mittel zur politischen Aufklärung. In seinem direkten Umfeld erregte er Mitgefühl, um auf das Leid anderer aufmerksam zu machen.
Einmal hockte er sich mitten im Winter barfüßig und in kurzen Hosen vor das Gemeindehaus der Quäker auf den eisigen Boden. Als seine Glaubensbrüder und Schwestern eintreffen, bitten sie Lay, besorgt um seine Gesundheit, sich doch etwas anzuziehen. »Ihr schützt Mitleid mit mir vor«, entgegnet er. »Aber ihr empfindet nichts für die Sklaven, die im Winter halb bekleidet auf euren Feldern schuften.«
Die Menschen für das Unglück anderer, das viele als Gott gegeben ansehen, sensibilisieren, Netzwerke bilden, Genossenschaften gründen. Die Methoden der Graswurzelbewegungen von einst gleichen den heutigen auf bemerkenswerte Weise. Ebenso die Ziele. Es geht um Gerechtigkeit, um Arbeits- und Lebensbedingungen frei von Ausbeutung und Herrschaft, um das Leben der Menschen im Einklang mit der Natur. Und immer wieder sind es herausragende Einzelne, die Dinge anstoßen, in Bewegung bringen. Etwa Mary Harris Jones, genannt Mother Jones. Eine ältere Dame mit Rüschenkragen, die Anfang des 20. Jahrhunderts als Gewerkschaftsführerin wegen ihres resoluten Auftretens im Kampf für menschenwürdige Löhne und Arbeitsbedingungen eine Zeit lang als gefährlichste Frau Amerikas galt. Um die Öffentlichkeit auf die Kinderarbeit in den Seidenspinnereien von Philadelphia aufmerksam zu machen, initiierte sie einen aus etwa 300 Kindern und Erwachsenen bestehenden Kinderkreuzzug zur Sommerresidenz des damaligen Präsidenten Roosevelt, der für Furore sorgte.
Voranschreiten drei Kinder, kostümiert im Stil der Revolutionstruppen von 1776, dem Jahr der Unabhängigkeitserklärung. »Wir fordern nur Gerechtigkeit«, lautet einer der Slogans auf den Transparenten von Mother Jones Industrial Army, wie die Presse sie nennt. 55 Stunden oder gar nicht. Es gibt so viel Reichtum, wo ist unser Anteil? Wir wollen Zeit zum Spielen. Und ja, wir wollen zur Schule gehen.
Neben der Abschaffung von Standesunterschieden, der Stärkung von Arbeitnehmerrechten und der Emanzipation der Frauen spielten auch Ideen zur Umverteilung in der Geschichte von unten immer wieder eine Rolle. Lowell Zwecker widmet sich in einem Kapitel seines Buches auch dem sogenannten Robin Hoodismus, der sich auf den berühmten Outlaw aus dem 14. Jahrhundert bezieht, die Balladengestalt des Robin Hood, der später zu einem Sozialrevolutionär uminterpretiert wurde, der die Reichen beraubte und die Armen beschenkte. Heute, so Zwecker, könne das Image des vorbildlichen Verbrechers möglicherweise auch Menschen emotional dazu motivieren, einer progressiven Besteuerung höherer Vermögen zuzustimmen, die dem vermeintlichen Gutmenschentum eher skeptisch gegenüberstünden. Vielleicht sei der Robin Hoodismus gar imstande, einen grundlegenden Systemwandel herbeizuführen.
Etwa wenn stetig genug von Reich nach Arm verschoben wird, sodass es irgendwann schlicht keinen Sinn mehr ergibt, immer mehr Geld anhäufen zu wollen. Gäbe es eine Einkommensdeckelung, direkt oder durch hohe Steuern, ließen sich in jedem Fall einige der negativen Effekte von Gier und Profitmaximierung verringern, ohne dass freies Unternehmertum bedroht wäre.
Mit Die Macht der Machtlosen will Lowell Zwecker nicht nur einen Blick in die Vergangenheit werfen, sondern die Erfolgsrezepte von einst als Anregung für Gegenwart und Zukunft verstanden wissen. Auch bei der Frage, welche Strategie in welcher Situation angemessen sei, Vermittlung oder Konfrontation, Aktion oder Kommunikation, sei es hilfreich, das Vorgehen der engagierten Unterprivilegierten aus der Vergangenheit zu kennen.
Sie alle verweigerten sich zwar einer Ökonomisierung, wogen aber durchaus ab, wie, wann und wo sie welche Mittel zum Einsatz brachten.
Die Mittel abwägen, Verbündete suchen, Aktionen nicht gegen die Akzeptanz der Bevölkerung planen, die Menschen vielmehr sensibilisieren und davon überzeugen, dass Veränderungen notwendig sind, um auch ihr Leben zu verbessern. Das und noch viel mehr könne man von den ehemaligen Aktivisten lernen. Lowell Zwecker gibt ihnen eine Stimme, würdigt sie mit einem sehr heutigen Blick auf ihre Verdienste und lädt dazu ein, ihre Gedanken aufzugreifen und weiterzudenken. Sein spannend geschriebenes Buch kann auch als ein Plädoyer für mehr Courage und Solidarität gelesen werden. Es schärft den Blick für unkonventionelle Methoden und die Macht der Überzeugung durch Wort und Tat.
Ralf Gerstenberg über das Buch Die Macht der Machtlosen, eine Geschichte von unten von Lowell Zwecker. Das ist im Tropenverlag erschienen für 26 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Heute mit Büchern über Erfolg und Misserfolg. Macht es gut, tschüss und bis bald.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.